Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Unser Thema heute und unser Gast Dietmar Herzog, und es geht um sein neues Buch, eine literarische Reise entlang der Donau. Und mein Name ist Rudi Arnold. So, zunächst mal zu dir, Dietmar, wenn du dich mal so kurz vorstellst und ein bisschen deinen Lebensweg. So, erstmal hast du ja so einen ganz ungewöhnlichen Beruf ergriffen und so weiter. Fangen wir mal an.
Ja, hallo, mein Name ist Dietmar Herzog. Ich bin in Reutlingen geboren, also in Baden-Württemberg, Reutlingen. Habe in Stuttgart Geodäsie studiert und dann, nachdem ich 4 Jahre den Beruf als Diplom-Ingenieur ausgeführt hatte, habe ich mich entschieden, mein damaliges Hobby zum Beruf zu machen und habe Kunst studiert an der Akademie Bildende Kunst. Und das mache ich jetzt auch schon 25 Jahre, bin jetzt 8 Jahre in Ulm, ich bin über ein Stipendium hierher gekommen, hier hängen geblieben, und seit 3-4 Jahren bin ich auch literarisch sehr intensiv unterwegs.
Mhm. Noch eine kleine Begriffsklärung. Geodäsie, was ist denn das? Das hat irgendwas mit der Erde zu tun.
Genau, Geodäsie, Geo, die Erde, das ist Erdvermessung, also Vermessungswesen sind die Menschen, die dann da, man sieht sie oft, auf der Straße stehen. Das sind dann keine Polizisten, die vielleicht die Geschwindigkeit kontrollieren und messen, sondern das sind Vermesser, die durch Theodoliten gucken und dort Winkel und Strecken messen und es dann später kartieren, also in Pläne dann übertragen, und dann wird das als Grundlage für die unterschiedlichsten Sachen dann weiterverwendet.
Hat diese Ausbildung eigentlich auch deine Kunst beeinflusst?
Ich habe immer behauptet, nein, aber Menschen, die mich kennen und Menschen, die meine bildnerische Arbeit kennen, die bestreiten es, die sagen immer, es ist sehr wohl sichtbar, auch wenn es nur daran liegt, dass ich mich als konzeptionellen Künstler bezeichne, der eigentlich sehr genau vorher alles überlegt und durchstrukturiert, was er im Atelier anschließend macht. Wenn es nur das ist, da denke ich, ist doch die wissenschaftliche Vorbildung steckt immer noch in mir. Aber ich muss sagen, so richtig gern höre ich es nicht, aber ich darf es wohl auch nicht ganz verleugnen.
Vielleicht ist es einfach so, diese Art zu arbeiten, eine, ja, sage ich jetzt mal, persönlich angelegte Struktur, die dann vielleicht auch zu deiner Studienentscheidung geführt hat. Vielleicht ist, kann man es eher so sagen.
Ja, ja.
Ich glaube, das trifft es dann besser. Ja, nun zu deiner Kunst, bildende Kunst, das ist ja ein sehr weites Feld. Wie hat denn die bei dir genau ausgesehen oder wie sieht sie aus?
Also in der Kunstakademie damals in Stuttgart habe ich zunächst Malerei und freie Grafik studiert, also nicht Lehramt, sondern frei. Und dann habe ich im Laufe der Jahre hat sich gezeigt, dass die Schrift, die Sprache mir immer wichtiger wurde, und aus die Malerei habe ich dann irgendwann mal einfach ruhen lassen und habe dann mehr mit Sprache, mit Schrift gearbeitet, in einer ganz eigenartigen, unverwechselbaren Weise, die ich habe auch patentieren lassen in Europa, und zwar, dass ich Schrift aufbringe auf verschiedenen Layers, also auf Träger, Plexiglas bevorzugt, aber immer nur dann Bruchstücke der Buchstaben, und aus einem bestimmten Standpunkt heraus kann dann der Betrachter den Text wieder zusammenfügen. Und bis vor ein paar Jahren habe ich mich ausschließlich an den Klassikern irgendwie abgearbeitet, Goethe, Schiller, Shakespeare, wie auch immer, und seitdem ich eben literarisch unterwegs bin, arbeite ich ausschließlich noch mit eigenen Texten.
Wie muss ich mir das jetzt konkret vorstellen? Also jetzt dieses Layer-artige, das sind dann also mehrere Schichten Plexiglas. Ja, und das sind immer so Fragmente, da muss ich mich irgendwie so aufstellen, dass ich es dann richtig sehe,
ja,
oder?
Beides ist richtig. Die Layers, die haben Abstand, die Plexigläser haben Abstand zueinander, einen festen, etwa so ja, zwischen 3 und 5 Zentimeter. Und dadurch steht, oh, jetzt sind wir doch bei der Vermessung, eine Parallaxe. Das heißt, es verschiebt sich dann, und man kann es eigentlich, wenn man es von der Seite her anschaut, nicht mehr lesen, weil sich durch den Abstand der Platten das natürlich verzerrt. Und wenn jetzt der Betrachter hergeht und seinen Standpunkt sucht, das heißt sich auch bewegt, Das ist mir ganz wichtig in der Arbeit, dass nicht die Kunst sich bewegt, wie in der kinetischen Kunst, sondern dass der Betrachter was tut und sich bewegt. Wenn er sich eben bewegt, nach oben, unten, links und rechts, findet er irgendwann einen Standpunkt, wo er tatsächlich dann kleine Teile, Wörter oft nur oder ja, ganze Sätze gelegentlich dann entziffern kann.
Das ist das, was ich jetzt auch vermutet habe. Wenn er dann mehr lesen will, dann muss er sich woanders hinstellen.
Richtig. Ein Trick ist, dass er weiter weggeht, dann erschließt sich da an so ein weiterer Sichtkeil, das ist dann möglich. Wenn er ganz nah hingeht, was man fälschlicherweise oft gern tut, wenn man was genau anschauen will, erfahren will, dann geht man eigentlich immer ganz nah ran. Aber dann verschließt sich das Werk total, sondern umgekehrt, wenn man eigentlich Abstand von dem Werk nimmt, vielleicht 2, 3, 4 Meter, wenn möglich, kann man eigentlich einen größeren Teil auf einmal lesen. Das ist noch so ein was ganz Spezielles.
Ja, jetzt verstehe ich auch, warum du das patentieren lässt. Also das ist schon was, sage ich jetzt mal, Einzigartiges. Ja, also
aber ich glaube,
habe ich noch nicht gesehen.
Das heißt Gebrauchsmusterschutz, so heißt es.
Ja, Patent ist ja was.
Patent ist was Technisches,
eher
so ein Ablauf.
Also Gebrauchsmusterschutz. Ja, aber in diesem Sinne ist es. Ja, jetzt sind wir schon so ein bisschen bei deiner künstlerischen Arbeit zum Buch, da kommen wir ja nachher noch ausführlich. Kannst du mal so einfach so ein paar Highlights, also ich habe da auf deiner Homepage massenhaft Sachen gefunden und du hast mir vorher gesagt, es sei auch nur ein Bruchteil davon, aber was waren so für dich die wirklichen Highlights?
Also 25 Jahre bildende Kunst, pro Jahr 5 bis 10 Ausstellungen, da kommt schon allerhand zusammen, deswegen habe ich auf der Webseite wirklich nur die Highlights. Die Highlights waren ein Stipendium in Amerika, der Highlight war für mich jetzt ausstellungsmäßig, zum einen die Einzelausstellung der Villa Merkel, ein sehr anerkannter Kunstort in Esslingen. Die hatte ich ganz allein mit 13 Räumen, also es war ein gigantisches Unterfangen. Ein Highlight, muss ich sagen, war hier vor 2 Jahren in Ulm und zwar in der Südwestpresse-Galerie. Ich glaube, Studio F hieß das früher, vor meiner Zeit. Und da kam ich über die Galeristin Charlotte ran, die jetzt hier diesen Werkraum hat in der
Rabengasse.
Die hatte da irgendwelche Connections, sonst kommen wir da wohl nicht rein. Und da hatte ich eine ganz tolle Ausstellung in diesem wunderschönen Jugendstilraum. Mhm. Das fällt mir gerade im Moment jetzt ein.
Studio F heißt zwar so auf den Herrn Fried zurückgeht, da mit der HFG und
der war lang vor meiner Zeit.
Ich habe das irgendwann mal mitgekriegt, dass das danach nach ihm heißt. Ja, Villa Merkel, das ist das an der Bahn, gell, wenn man da,
richtig,
da fährt immer vorbei.
Genau, ich sehe es da immer. Vorbei. Das ist direkt am Bahndamm, kann man fast sagen. Ja. Das ist eine wunderschöne alte Gründervilla mit einem tollen Ausstellungsprogramm und das war eine echte Herausforderung, 13 Räume zu bestücken, also das war schon toll. Was ich natürlich sehr bevorzugt mache, früher eher, waren Großrauminstallationen. Ich habe zum Beispiel mal im Hauptbahnhof, es war auch ein Highlight in meinem bildnerischen Werk, im Hauptbahnhof Stuttgart ein Tor aufgestellt, das war 8 Meter hoch, 5 Meter breit, 3 Meter tief zum Durchgehen, direkt da, wo Gleis 13, Gleis 16 ankommt, also die internationalen Züge, wo es runtergeht zur Klettpassage. Und das habe ich bespannt mit einer Folie und da drauf stand die Sonette an Orpheus, von Orpheus, wo es also um das Thema ging, Tor, Durchgang durch die Lebenssituation, durch Veränderungen, durch ein Gespräch, durch eine Krankheit, wie auch immer. Und das war, würde ich fast sagen, eigentlich mein aufwendigstes und größtes Werk in den letzten 20 Jahren.
Wann war das? Weißt du das noch? Also so grob.
98 jetzt rum war das.
98.
Ja, genau, das war ein richtig großes Ding.
Ja, so dunkel kann ich mich noch erinnern, weil ich einmal die Woche in Stuttgart bin. Immer so.
Ja, ganz viele erinnern sich daran und sagen, oh, da gibt es einen Künstler, der hat was Tolles gemacht. Hey, damals am Hauptbahnhof, haben Sie das gesehen? Und da sage ich immer, war das so ein Tor mit Folie und Schrift? Ja, genau. Und dann oute ich mich als der Schöpfer. So ist auch mit diesen Acrylglasplatten von vorhin, weil es begegnet mir ganz oft, dass die Ulmer eigentlich jetzt nicht wissen, wer dahinter steckt und auch den Namen nicht kennen, aber der Wiedererkennungswert von diesen Arbeiten, der ist sehr, sehr groß, weil es gibt nichts Vergleichbares hier. Ich habe noch nichts gefunden, was ich sagen würde. Das hat eine Ähnlichkeit, außer vielleicht, es gibt so Plexigläser, die man so verschiebt und dadurch so eine Farbverschiebung schafft, also zwischen Rot und Gelb, sage ich mal, wo sich dann ein Orange bildet, wenn man es übereinander schiebt. Sowas gibt es aber nicht mit Schrift der Form.
Ja, das ist ein tolles Gefühl, wenn die Leute fragen und man freut sich schon, dass man dann antworten kann. Das kenne ich ein Stück weit. Zu dieser Geschichte mit dem Tor. War da zunächst die Idee oder war da ein Auftrag von der Bahn? Wie ist das dort zustande gekommen?
Damals war es möglich, da hat die Bahn, noch Bundesbahn hieß sie damals, ich glaube ein oder zwei Ausstellungen in der großen Schalterhalle finanziert. Und ich habe damals, ein Freund hat auch noch eine kleine Arbeit realisiert, dann auch das Projekt vorgeschlagen, haben auch Geld bekommen, haben sogar eine kleine Publikation dann noch gefertigt. Ich wollte was am Hauptbahnhof machen und da gibt es ein Zitat von Beuys, mit dem habe ich mich viel beschäftigt, wie viele Künstler in meinem Jahrgang, der sagt, die größten Mysterien finden auf dem Bahnhof oder Hauptbahnhof statt. Und das ist so ein Zitat, was mir nicht mehr aus dem Kopf ging und da kam ich auf die Idee, ich würde gerne was machen zum Thema Veränderung oder eine neue Situation schaffen. Also alle strömen in diese Halle und dann treffen sie sich alle. Ist eigentlich ein Zufall, wer wem auf den Füßen rumtritt oder schubst oder mit dem Regenschirm aufspießt, wie auch immer. Und dann, wenn sie aus der Klettpassage rauskommen, dann vereinzeln sich wieder alle. Und das war so die Idee, das in der Arbeit zu realisieren. Und dann habe ich einfach recherchiert und kam dann an die Sonette von Orpheus, von Rilke. Und die habe ich dann in meiner damals aktuellen Weise dann in, mit schwarzer Farbe auch so durchsichtige Folien geschrieben.
Bahnhöfe sind ja die Kathedralen des Massenverkehrs, habe ich das mal so genannt.
Ja, ich habe mehrere Projekte in Bahnhöfen gemacht. Ich liebe Bahnhöfe. Ich liebe auch das Zugfahren, weil die meisten meiner Gedichte entstehen eigentlich beim Zugfahren oder im Bett. Irgendwie kann ich mich da immer am besten zurückziehen. Und das ist ein Grund, warum ich eigentlich Zugfahren liebe. Mehr wie jetzt blödes Busfahren, wo mir es immer schlecht wird, wenn ich lese oder schreibe oder fliegen, wo ich Angst habe.
Ja, im Zug, da hat man dann auch eher ein Gefühl für die Distanz im Fliegen eigentlich nicht so, dass man zack irgendwo und kriegt gar nicht mit, dass man jetzt eigentlich ein paar tausend Kilometer jetzt unterwegs war. Im Zug merkt man es noch irgendwo.
Da sieht man es ja. Da gibt es auch einen schnell und einen langsam und Leute kommen und gehen. Da ist ein Wechsel, findet da noch statt. Die Landschaft verändert sich, im Flugzeug verändert sie sich natürlich nicht so schnell.
Okay, Landschaft verändert sich. Ich denke, das ist jetzt das Stichwort für dein Buch und mit dem befassen wir uns dann gleich.
Gern.
Unser Thema heute ist das Buch Eine literarische Reise entlang der Donau von Dietmar Herzog und bei mir im Studio ist natürlich der Dietmar. Und Dietmar, dieses Buch, das hat eine Vorgeschichte. Ist nicht einfach so entstanden. Übrigens, bevor ich es vergesse, beziehungsweise nachher werden wir es nochmal erwähnen, aber mir ist es wichtig, jetzt schon zu sagen, am kommenden Donnerstag, das ist also der 5. Juni, da wird im Rahmen einer Lesung im Donauschwäbischen Museum dieses Buch vorgestellt. Die Präsentation beginnt dann um 19 Uhr und Eintrittspreis schlappe 5 Euro. Also, jetzt kommen wir zur Vorgeschichte von dem Buch, Dietmar.
Ja, literarische Reise entlang der Donau. Was heißt es? In meinem Fall heißt es, ich habe mich entschieden, 2010, 2011 war das schon, das Projekt ruhte dann längere Zeit, mit dem Fahrrad zu fahren, und zwar von Donaueschingen bis nach Rumänien, nach Turnu Severin. Das ist dort, wo das Eiserne Tor auch ist. Und ich habe mich entschieden, es mit dem Fahrrad zu machen, aus zwei Gründen. Zum einen, ich hatte damals noch eine Freundin in Wien und da hatte ich einfach die Lust rein aus sportiven Gründen heraus, mit dem Rad mal dorthin zu fahren. Und das wesentlich größere Impuls war eigentlich, wir kennen es eigentlich alle, morgens aufstehen, frühstücken, wenn Zeit ist, zur Arbeit gehen, Fremdbestimmung also bis zum Nachmittag, dann essen gehen mit den Kollegen vielleicht, ein bisschen über den Chef schimpfen oder über das Essen, wie auch immer, dann arbeiten bis zum frühen Abend, dann den Weg nach Hause und vielleicht noch was erledigen, überlegen, hoffentlich gibt es heute einen Parkplatz direkt vom Haus, dass man das Auto wieder leicht findet, dann kommt man zu Hause an, Hausaufgaben mit den Kindern und dann 21.45 Uhr, Beine hoch, heute Journal und überlegen, was man morgen tun muss. Das heißt, man ist den ganzen Tag über so fremdbestimmt und so voller Abhängigkeiten und Beziehungen, dass in mir der Wunsch gereift ist, mal was zu unternehmen, was nur mit mir und nur mit meinem Rhythmus und meinem Impulsen zu tun hat, sowas zu erleben. Und da war die Reise nach Wien und dann im Anschluss weiter bis nach Rumänien eigentlich genau, habe ich gedacht, genau die richtige Möglichkeit dazu.
Und warum das Fahrrad?
weil das Fahrrad, wie gesagt, zum einen das mich sportlich herausfordert, zum zweiten muss ich sagen, weil ich da nie Sorge trage, dass irgendwas passiert, das ist wie beim Auto, dann springt das Auto nicht an, dann muss ich mich um Tankstellen kümmern, dann weiß ich nicht, wo ich es parke, sondern mit Fahrrad kann ich auf jeden Campingplatz, in jedem Wald mich verkrümeln und brauche nicht Sorge tragen, dass am anderen Morgen das Gefährt mir nicht mehr so wieder zur Verfügung steht, wie ich das gern hätte. Und das war der Grund. Zudem muss ich sagen, bin ich ein leidenschaftlicher Fahrradfahrer, auch hier in Ulm. Und manchmal, ich habe es zu dir schon vorhin gesagt, Rudi, im Vorgespräch, ich habe das Gefühl, ich kann besser Fahrrad fahren als laufen, weil beim Laufen tut mir der Rücken weh und die Füße nach kurzer Zeit. Beim Radfahren, da bin ich unersättlich.
Ja, und dann denke ich, das hat sicher auch eine Rolle gespielt, einfach so der Kontakt zur Natur. Das ist doch sicher auch eine wichtige Geschichte beim Radfahren.
Ja, das ist eine wichtige Geschichte, wobei ich sagen muss, ich kam in so einen Tritt rein, das war so was wie Droge ähnlich, in so eine Meditation, können wir auch sagen, es gibt auch mehrere Gedichte, wo es nur ums Fahrradfahren geht, ich lese nachher noch eins, dass ich eigentlich die Landschaft immer nur so phasenweise wahrgenommen habe, wenn sie besonders auffällig schön war, da gibt es auch gute Beispiele dafür, zum Beispiel hinter Wien, die Hainburger Auen und so weiter. Aber ich habe die Landschaft jetzt nicht so genossen wie vielleicht ein Wanderer, der nur wegen der Landschaft, nur wegen der Aussicht seine Tour unternimmt, sondern das Fahrradfahren an sich war für mich schon, darauf hatte ich eigentlich den Fokus.
Manche sagen, die Biker, die haben das auch so ähnlich, so diese wechselnde Perspektive, so etwas, dass man da so im, was sagen die Psychologen, im Flow.
Ja, nur der Unterschied, die biken und ist äußerst anstrengend, bergauf, bergrunter, auf allen möglichen Wegen, das ist mir zu anstrengend, sondern bin auch deswegen die Donau entlang geradelt, weil die Strecke relativ eben ist. Ich konnte immer meine 100 Kilometer fahren am Tag und ohne mich zu verausgaben, bin da ja so alle 20, 25 Kilometer einen Stopp eingelegt, habe dann fotografiert, immer so 10 Panoramafotos, so da wo ich stand, und habe geschrieben und dann bin ich weitergefahren. Das heißt, das Radfahren war so für mich nicht so brutal anstrengend, dass ich dann nicht mehr in der Lage war, zwischendurch oder danach noch irgendwas anderes zu machen. Und so war das für mich eine richtige gemütliche Reise. Und ich muss gleich vorweg sagen, das Anstrengende war eigentlich nicht die 100 Kilometer, sondern die Rückfahrt mit dem Bus von Rumänien über Temeswar, Budapest, Wien, München, Ulm in genau 25 Stunden. Und das war das Stressigste an allem, weil da hatte ich dicke Beine, da habe ich gedacht, das überlebe ich gar nicht. Die 100 Kilometer am Tag, da läuft das Rad und geht seinen Weg.
Da das Kreuz wieder.
Nicht nur das Kreuz. Ja, genau.
Ja, es geht ja beim Radfahren dann immer so ein bisschen bergab. Meistens ist Westwind, hat man Rückenwind. Also,
ja, es gibt auch Gedicht über Gegenwind. So ist es nicht. Es gibt auch Gegenwind. Der teuflische Kontrahent, ja, gibt es auch.
Ja, jetzt sind wir schon beim Stichwort Gedicht. Können wir vielleicht eins schon mal hören?
Ich würde gerne was lesen. Ich habe gerade.
Ja, oder lesen überhaupt. Genau, es muss ja jetzt kein Gedicht sein, sondern einfach was lesen.
Über den Impuls habe ich ja gesprochen, dass man irgendwie ohne diese Vorbedingungen, ohne diese alltäglichen Zwänge irgendwie seinen Tag mal durchleben kann. Und so fängt eigentlich das Buch auch an mit dem Impuls. Da steht eben, ich lese jetzt, am Anfang war die Sehnsucht für eine gewisse Zeit unerreichbar zu sein. Den anderen einfach ein Schnippchen schlagen, unterwegs sein, nicht greifbar, einfach nicht zu stellen. Kein Telefon, das mich schon am Frühstückstisch aufschreckt und ermahnt, endlich den Arbeitsalltag aufzunehmen. Kein Postbote, der zielsicher meinen Briefkastendeckel nach unten schnellen lässt, um auf die heute besonders wichtige Post aufmerksam zu machen. Und auch keine Inflation von E-Mails, die wie Peitschenhiebe über den Bildschirm zucken. Das war Motivation genug, um solch ein Vorhaben zu planen, durchzuführen. So beginnt das Buch. Und am Schluss wird es sehr poetisch dann noch, dieser Text, da heißt es dann: Und so wie es die Sehnsucht nach dem Meer, vielleicht auch die unlöschbare Sehnsucht nach den Sternen gibt, hat auch die Sehnsucht einfach alles und vielleicht auch sich selbst hinter sich zu lassen, ihre Berechtigung gestillt zu werden. Das zu dem Thema Motivation nochmal, was eigentlich dahinter stand, solch eine Reise, so ein Abenteuer, und es war eins, auf sich zu nehmen.
Ja, dann, also du hast dann viele Fotos gemacht, hast mir gerade erzählt, so Panoramafotos.
Ja.
und einfach um den Ort so ein bisschen wahrzunehmen, festzuhalten.
Genau, festhalten, dokumentieren. Also ich habe jetzt nicht speziell Orte gewählt, die jetzt spektakulär sind irgendwie oder irgendwie touristisch viel hergeben, was weiß ich jetzt, Altstadt, Passau zum Beispiel oder so, das war mir nicht wichtig, sondern ich habe immer alle 25 Kilometer einen Stopp eingelegt. Das war so die Entfernung, wo ich dachte, ach, ein Päuschen wäre ganz gut. Und dort habe ich eben 10 Fotos gemacht, so einmal rundherum und meistens eins dann noch in die Donau, wenn sie sichtbar war oder die Landschaft. Und dann habe ich geschrieben und dann bin ich weitergeradelt. Es war mir also wichtig, das zu dokumentieren, den Ort des Schreibens letztlich. Und nicht wichtig, jetzt da ein touristisches Buch mit Highlights, mit fotografischen Highlights zu verfassen. Das machen andere.
Also du bist geradelt, du hast was geschrieben, Texte, Gedichte sind ja auch irgendwo Texte, hast fotografiert. Aber zum Buch ist ja dann doch noch ein weiter Weg.
Zum Buch ist noch ein sehr weiter Weg. Ich habe es dann damals vor 2 Jahren versucht, irgendwie über Sponsoren zu realisieren, über die Stadt. Das hat leider nicht geklappt. Und dann habe ich es einfach ruhen lassen und dann durch glückliche Kontakte dann zum Donaubüro, zum Bürgermeister und anderen wichtigen Leuten, vor allen Dingen jetzt auch zu dem Verleger, dem Herrn Klemm von Klemm und Ölschläger. Über den Verlag kam das Buch raus. Der ist ja Geschäftsführer, glaube ich, der Donauakademie. Da haben sich dann die Kontakte ergeben und dann habe ich gedacht, so, und jetzt packe ich das ganze Projekt nochmal an. Vielleicht nicht mehr so ganz streng als Projekt, wie ich es vorhatte, sondern jetzt versuche ich es ein bisschen mehr zu öffnen, damit es auch in den Buchläden vielleicht irgendwann mal präsentiert werden kann. Ja, und dann habe ich das ganze Buch eben aufgebaut, so dass ich also alle 62 Stationen, das heißt, ich habe 62 Mal Halt gemacht auf der Reise, geschrieben, fotografiert, dass die alle in dem Buch chronologisch dokumentiert sind.
Und ja, der Leser, die Leserin, die kriegen ja dann irgendwo, die brauchen ja so eine Inhaltsangabe. Wie sieht denn die bei dir aus? Das ist ja was Besonderes, habe ich mir vorher sagen lassen.
Ja, da gibt es eine Seite auch, natürlich zu Anfang, die heißt Lesekompass. Ich finde ein sehr schönes Wort. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Erfindung von mir ist. Statt Einleitung, Lesekompass sagt ja aus, ein Kompass für was? Also ein Kompass, um, sagen wir mal, gut durch das Buch zu kommen mit ein paar wichtigen Informationen eben, dass ich alle 100 Kilometer, dass ich immer jeden Tag 100 Kilometer geradelt bin, dass es 62 oder 63 Stationen sind, dass ich da Panoramafotos gemacht habe und auch jetzt im Buch so Überblendungen sind auch drin, so Fotos, wo ich so mehrere überblendet habe, die alle an einem Standpunkt entstanden sind. Dann Informationen, wie viele Kilometer es waren, 2080 Kilometer. Oder ja, die Kilometrierung, genau, die ist bei mir laut Tacho. Das ist mir noch ganz wichtig, weil ich wollte wissen, was ich gefahren bin. Die Hörer wissen das vielleicht alle, dass die Donau als einer der wenigen Flüsse andersherum kilometriert wird als üblich, nämlich von der Mündung her kilometriert wird und nicht von der Quelle. Das habe ich aber nicht beibehalten. Ich habe geguckt, was mein Tacho zeigt und das habe ich eben dann das habe ich dann als meine Kilometrierung dann eben in mein Buch überführt. Ja, und dass es eben bei dem Reisen mir mehr ums Unterwegssein ging und ums Fahrradfahren und nicht jetzt irgendwie am Ziel anzukommen. Da gibt es auch ein sehr schönes Gedicht. Ja, und dass die Reise im Endeffekt eine Reise mit dem Fahrrad war und die Donau, wie soll ich sagen, für mich die Begleitung immer war. Also ich weiß jetzt nicht, wer wen begleitet hat so richtig. Ich denke manchmal morgens habe ich die Donau begleitet, abends sie eher mich, wenn ich dann irgendwie mal einen Platz gesucht habe, wo ich dann zur Ruhe kommen konnte. Aber ich habe die meisten der Texte als Dialog mit der Donau, wie sagt man, aufgebaut. Ja, wie als wäre die Donau so meine stille Begleiterin.
Fällt mir gerade noch eine Frage ein, welche Jahreszeit war das?
Das war im August.
Also, war heiß oder war das nicht so ein heißer August?
Es hat geregnet, das ist also scheiß Wetter in Deutschland, es hat geregnet in Regensburg und auch in Passau und dann war es aus dem Regen und in Serbien waren es teilweise 45 Grad. Was ich aber liebe, ist, es gibt kein zu heiß, auch nicht beim Fahrradfahren, es gibt nur ein zu kalt oder ein, darf ich es nochmal sagen, ein scheiß Wetter, wenn es eben regnet. Das ist dann ganz übel, das mag ich nicht. Aber ansonsten gibt es kein schlechtes Wetter. Loslassen. In Zeiten der inneren Einigkeit, mit Kraft und Zielsicherheit, mit sich einig sein. Durch dick und dünn, durch schwarz und weiß, sich zeitlos auf die weite Reise machen. Kein Auge bleibt trocken, nur sich selbst verantwortlich. Sich selbst. Bei rasender Fahrt von allen Zügen springen, in der Luft, im Wasser und zu Land. Alles bleibt in deinem Atem, in der Unwissenheit alles anderen. Und dann kommt nichts mehr, außer der Erfüllung, sofern sie auf dich gewartet hat. In Erschöpfung und Erwartung, in Verzückung und Entrückung. Jetzt auskosten, alle Mühe wert und endlich, endlich vergessend, was war, losgelassen.
Ja, Dietmar, warum hast du jetzt eigentlich diesen Text so als erstes Gedicht ausgesucht?
Ja, wir haben vorhin davon gesprochen, von dem Impuls, so eine Reise zu unternehmen. Aber vom Impuls allein realisiert sich noch nichts. Auch die Absicht, die man vielleicht irgendwann mal hat, hat noch nichts mit der eigentlichen Tat, mit der Realisierung der Absicht zu tun. Und ich glaube, dass das Loslassen so die Zauberformel ist, die Grundbedingung, um sich quasi sozusagen so auf die Reise zu begeben, wie ich das gemacht habe. Loslassen von dem Ganzen, was einen hier so bindet und festhält, um dann quasi frei loszureisen und zu gucken, was Neues auf einen zukommt.
Ja, an dieser Stelle für diejenigen von euch, die ein bisschen später eingeschaltet haben, bei uns zu Gast Dietmar Herzog. Und der Text, der stammt aus seinem neuen Buch Eine literarische Reise entlang der Donau. Ja, es gibt außer Gedichten natürlich auch noch Prosa, Dietmar.
Ja, es sind etwa 70 Texte in dem Buch. Ich würde sagen 50 Gedichte etwa und 20 Prosatexte, kurze und lange. Ich habe mich jetzt für einen kurzen Prosatext entschieden. Dann abends, wenn man eben dann seine Reise beendet hat für den Tag und dann sein Quartier gefunden hat, dann sitzt man meistens ganz gelassen und dann sehr befriedigt dann irgendwo auf dem Stuhl oder auf der Bank oder vielleicht auf dem Boden. Und so ist dann folgender Text entstanden. Am frühen Abend. Ich sitze beim Bier auf einem einfachen, doch bequemen Gartenstuhl, hänge keinem konkreten Gedanken nach, schaue mit leerem Blick, dem Blick, den man nicht abschalten kann, geradeaus. Nichts drängt sich auf, nichts, was einen Blick wert wäre. Verwaiste Zelte, gesicherte Fahrräder, Wohnmobile, die den Komfort von Häusern versprechen. Beschürzte Frauen auf dem Weg zum Geschirrspülen, Männer, fett bebaucht und ohne Hemd und kreischende Kinder, spielend den frühen Abend in die Länge ziehend. Also ein Alltag auf einem ganz normalen Campingplatz, auf dem die Camper sich eigentlich bemühen, genau diese Art von Alltag hinter sich zu lassen. Alltag? Ein Tag wie jeder andere? Ich freue mich aufs Morgengrauen. Das war jetzt ein Text, der so die Zeit so nach der Tour am Abend eben dann beschreibt.
Ja, irgendwie ist das ja so ein Kontrast, was du da beschreibst. Die Camper, wenn ich das so höre, ja, da wird gekocht, ja. Und die Kinder spielen und da ist ja schon so ein fester Zeitablauf drin, bei dir jetzt nicht so.
Da ist ein fester Zeitablauf, das kritisiere ich ja auch, dass das alles dann so wohl geordnet ist, wie das wahrscheinlich daheim bei den Familien auch geordnet ist. Und ich wundere mich da immer, dass die Menschen dem wohl entfliehen wollen, indem sie eben campen, aber dann dort genauso versuchen weiterzuleben, wie sie es daheim tun. Das ist bei mir anders, wenn ich reise, will ich was anderes erleben. Und ich bin die meisten Reisen in meinem Leben alle durch Trampen, mit dem Zug, mit dem Fahrrad, wenig mit dem Auto habe ich unternommen und die meisten dieser Reisen auch im Zelt schon, aber oft auch in, wie sagt man so schön, im Wilden, in der Wildnis, also die Nacht verbracht.
Wie war es denn mit Kontakten zu diesen Campern oder zu anderen Radfahrern?
Zu den Campern, der Kontakt kam nicht zustande, das war sicherlich auch nicht von meinem Interesse, das spürt man ja aus diesem kurzen Prosa-Text schon raus. Zu anderen Radfahrern dann doch, wobei ich sagen muss, dass die vor allen Dingen in der Wachau, also in der Gegend so vor Wien, ich sage mal zwischen Passau und Wien, da könnte man schon fast sagen, da ist es so eine Art Radfahrautobahn, man begegnet mindestens 50 Radfahrern am Tag, ist nicht viel, aber dann doch genug. Ab Wien vielleicht noch 2-3 am Tag und ab Budapest gar kein mehr. Von daher ist der Kontakt eigentlich zu anderen Radfahrern, hat er stark abgenommen, je weiter ich Richtung Mündung, Richtung Ungarn oder zunächst nach Österreich kam ja erstmal die Slowakei, dann Richtung Ungarn, Kroatien, Serbien bis nach Rumänien hat der Kontakt natürlich dann logischerweise immer mehr abgenommen, weil gar keiner mehr möglich war.
Und jeden Tag 100 Kilometer?
Etwa, es waren mal 85, es waren mal 125. Nicht jetzt, weil ich dann tot war, sondern ich habe gedacht, das reicht einfach, so lange macht es Spaß. Da kann ich noch ein bisschen schreiben und auch noch andere Gedanken hinterher hängen. Und das war für mich so mein Rhythmus, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe.
Diese Reise ist ja sehr lang, 2000 Kilometer. Da gibt es ja wahrscheinlich auch so ein paar Erlebnisse, wo man sagt, ja, das ist jetzt so ein bisschen konkret hängen geblieben. Vieles natürlich nicht. Du wolltest ja so ein bisschen raus, aber manche Dinge vielleicht doch.
Ja, es gibt natürlich ein paar Gegenden, die ich mich sehr verliebt habe. Ein paar Sachen waren mir auch sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel der Besuch von Mauthausen. Das war immer schon irgendwie auf mein Wunschzettel, dieses KZ zu besuchen. Ich habe mich viel in meinem Leben und meiner bildenden Kunst auch mit Konzentrationslagern beschäftigt. Mauthausen habe ich einen langen Besuch abgestattet, aber ansonsten habe ich eigentlich, Regensburg vielleicht noch den Dom, aber ansonsten habe ich eigentlich nicht die Highlights unbedingt besucht, sondern mir ging es wirklich um sich bewegen, ums Weiterfahren, ums Fahren an sich. Das Spannendste war ich am Schluss, nämlich als ich in Serbien, Rumänien die Grenze überschritten habe. Das war dann am frühen Nachmittag. Dann habe ich mir ein kleines Hotel gesucht und auch gleich den entsprechenden Kontakt gefunden, damit ich mit dem Bus am anderen Tag wieder nach Ulm zurückkomme von Rumänien. Und dann bin ich noch essen gegangen, mich eingecheckt in ein Hotel vorher. Und als ich dann eigentlich schon im Schlafen war, gucke ich nochmal so ganz schlaftrunken aus dem Fenster vom Hotel runter und sehe eine beleuchtete Litwa-Säule mit einer Uhr. Und dann habe ich die verglichen, die Uhrzeit mit meiner Zeit auf der Armbanduhr und festgestellt, dass die Uhr an der Litwa-Säule eine Stunde schon später anzeigt. Dann habe ich erst gedacht, typisch, ja, typisch Rumänen, funktioniert halt nichts, ja, schönes Vorurteil. Aber es hat mir keine Ruhe gelassen. Dann bin ich irgendwann dann doch runter zur Hotelrezeption und habe die Frau gefragt und dann erfahren, dass beim Grenzübergang nach Rumänien tatsächlich mal eine andere Zeitzone kommt. Das heißt für mich, ich hätte tatsächlich die Abfahrt mit dem Bus zurück nach Ulm am anderen Tag verpasst. Das ist zum Beispiel einer dieser Abenteuer, die man da erlebt, die natürlich unvergesslich bleiben.
Das ist schon die Zeitzone, wenn man in die Türkei fliegt oder nach Griechenland. Ja. Das ist auch so. Ja. Da geht es ja schon
nicht. Und damit rechnen wir einfach nicht. Man radelt da über die Grenzen, die sind in der Regel nicht mehr gesichert, wenn dann so ein schlaftrunkener Grenzpolizist, dem man dann freundlich zuwinkt und der einen dann auch gleich durchlässt. Aber ansonsten kriegt man ja so einen Grenzübergang fast nicht mit dem Fahrrad. Im Auto ist es anders. Da sieht man das dann immer an den Schlangen mit Autos, die dann da irgendwie anstehen, um durchgelassen zu werden. Mit dem Fahrrad hat man das Problem nicht. Und dementsprechend, weil man die Grenzen nicht so richtig wahrnimmt, nimmt man auch nicht wahr, wenn man einfach in Rumänien ist, außer vielleicht irgendwann mal an der Sprache. Aber ansonsten verändert sich nicht so viel an sich.
Wie hast du dich denn verständigt? Also natürlich Österreich, da geht Deutsch, klar.
Ja, dann, da kam ich gerade noch so mit Deutsch durch.
Das ist schon ein bisschen anders. Aber du hast schon eine Freundin in Wien gehabt.
Genau, genau. Ja, aber die war eine Deutsche, muss ich sagen. Okay. Auch eine Künstlerin. Aber genau zu dem Thema Sprache würde ich gerne nachher am Schluss noch was lesen. Das heißt, aus welchem Land kommst du? Und ansonsten hat er sich eigentlich mit Englisch natürlich verständigt. In Ungarn war Deutsch gar kein Problem. Ansonsten mit Englisch, und das Englische zwar nicht so schwierig für mich jetzt zu verstehen, weil meins natürlich nicht schlechter war wie das, was mir begegnet ist. Und von daher hat es gut funktioniert. Und die Menschen, aber das kennen wir ja alle, waren natürlich unglaublich hilfsbereit und waren natürlich immer in der Lage, durch Gestikulieren und durch Einsatz ihres ganzen physischen Leibes irgendwie mir schnell immer deutlich zu machen, was eigentlich Sache ist.
Dietmar, was mich jetzt auch interessiert, du hast ja wahnsinnig viele Fotos geschossen. Und wie viel haben es? 170 haben es ins
Buch geschafft von 750.
Ja, ja. Wie hast du die ausgewählt?
Ja, wie habe ich die ausgewählt? Ich habe die zehn, ja, ich wollte ein ausgewogenes Buch machen. Ich habe eigentlich auf jeder Station 10 Fotos gemacht, so diese Panoramas. Das wären also bei 63 Stationen schon 630 Fotos. Und da ich natürlich nicht jede Station so dokumentieren wollte, das wäre auch langweilig für den Leser, habe ich mich einfach entschieden für, müssen wir mal überschlagen, vielleicht für 10, 15 so Panoramafotos, für 8 Überblendungen, das sind dann vielleicht 10, 80, 100, 120 vielleicht, und dann noch für Einzelfotos. Ich habe also versucht, einfach ein ausgewogenes Buch zu realisieren mit dem Fotomaterial, das ich zur Verfügung hatte. Und natürlich gibt es wahnsinnig viele Fotos, nachher auch ganz tolle Fotos, die nicht im Buch sind. Aber so ist es halt. Man muss auswählen, man muss sortieren und sich dann entscheiden, und auch wenn es manchmal schmerzt. Aber es ist so.
Aber die gehen von der Reihenfolge her entlang deiner Reise.
Genau, ich habe begonnen mit der Station 1 in Donaueschingen. Da ist die Quellfassung, nicht die Quelle, die Quellfassung der Donau. Und die letzte Station, ich glaube 62 oder 63, das ist dann die Station in Turnu-Severin im Eisernen Tor. Das war die letzte Station, von der aus ich dann zurückgereist bin.
Und die Texte, die hast du auch so angeordnet, wie du sie geschrieben hast, oder haben die eine andere Reihenfolge gekriegt?
Ursprünglich, als es noch ein reines Kunstprojekt war, also vor 3 Jahren, hatte ich eigentlich vor, dass ich immer zu den Stationen der entsprechende Text, der dort entstanden ist, und die Fotos zur Station immer zusammenstelle. Davon bin ich dann abgewichen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich ein Buch mache, was für das breite Publikum ist und für die Buchläden eigentlich auch ist, dann ist das, muss ich das ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen einfacher, nachvollziehbarer gestalten. Und deswegen habe ich das jetzt so gemacht, dass ich die Fotos durch die Stationen zugeordnet habe, wo sie entstanden sind, logisch, aber die Texte dann ein bisschen so hinhergeschoben habe, dass sie, verstärkt werden durch das Foto oder umgekehrt. Also die Texte nehmen immer ein bisschen Bezug auf die Fotos auf der anderen Seite.
Also bei den Texten mehr so eine thematische Anordnung.
Genau, da bin ich dann den starren Stationen ein bisschen abgewichen.
Radio Free FM, die Plattform, bei uns zu Gast Dietmar Herzog, und es geht speziell um sein neues Buch, Eine literarische Reise entlang der Donau. Wir haben eben drüber gesprochen, so über diese Sprachprobleme oder die Sprachverständigung, und auch dazu hast du einen Text.
Ja, ich hatte vorhin schon mal gesagt, dass mir das wichtig ist, den Text zu lesen. Natürlich als Literat besonders, weil es ist ja zunächst die Sprache, die man als Reisender mit dem jeweiligen Land, in das man dann schaut, in das man dann fährt oder kommt, in Verbindung bringt. Und der Text, den ich jetzt lese, der soll eigentlich ja zum Verständnis und zum Umgang beitragen mit Fremdsprachen und den Menschen aus den verschiedenen Kulturkreisen. Und der Text heißt: Aus welchem Land kommst du? Glaube nicht, was die Väter erzählen. Alpenland und überpflegte Gärten. Jedes Land kennt seine Widersprüche. Doch Deutscher als Deutsch darf keiner sein. Aus welchem Land kommst du? Die alten Urteile und Vorurteile durch die Jahrhunderte hindurch und den Mut zu irren fast verloren. Doch Achtung darf keine Warnung sein. Aus welchem Land kommst du? Die Natur weiß von unseren Grenzen nichts. Begehrlichkeit kennt nur der Mensch. Versöhnung ist das Tagesziel. Ein Schritt zurück darf kein Fremdwort sein. Und aus welchem Land kommst du?
Ja, dieser Frage, aus welchem Land kommst du, geht ja indirekt so ein bisschen das Donauschwäbische Zentralmuseum nach. Also da spielt es ja eine ganz wichtige Rolle, diese Ländergeschichte, dass also von hier ja die sogenannten Donauschwaben da ausgewandert sind vor längerer Zeit. Und da findet ja am Donnerstag deine Lesung statt, wenn du jetzt vielleicht dazu noch ein paar Worte sagst.
Das ist richtig. Am kommenden Donnerstag, also übermorgen, den 5. Juni, werde ich mein Buch präsentieren dort. Das ist die Erstpräsentation von dem Buch. Es ist ja ganz taufrisch, druckfrisch, nicht taufrisch. Es ist im Mai gedruckt worden und dort wird das Buch das erste Mal dann präsentiert und ich werde dort in dem Buch lesen und noch ein bisschen was zu der Reise, ein paar Reiseerlebnisse dann noch mit dann dazu tun. Und dazu sind Sie natürlich alle herzlich eingeladen. Es ist im Donauschwäbischen Zentralmuseum um 19 Uhr am Donnerstag.
Für alle, die es nicht wissen oder nicht oder vergessen haben, das ist in der Gegend vom Rocksee da in dieser ganzen Donau-Bastion-Geschichte da, genau, in diesem Gebiet. Wird es da auch Bilder von dir geben?
Ja, ich werde dort auch mit dem Beamer einige Fotos dann an die Wand oder auf eine Leinwand projizieren. Ich werde auch was Kurzes inszenieren. Ich bin jetzt kein Schauspieler, aber lass mir es doch nicht nehmen, weil eine reine sogenannte Wasserglaslesung finde ich nicht mehr so zeitgemäß. Wasserglaslesung heißt Tisch, Stuhl, Wasserglas, Buch. Und der liest, das ist mir zu wenig, deswegen werde ich eine kleine Inszenierung vorab schicken, möchte es aber nicht verraten, sondern kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen.
Zum Thema Überraschung oder Spoiler, wie das also neudeutsch heißt, hast du auch noch ein Gedicht, das ist jetzt in diesem Fall geschrieben, das direkt was mit dem Fahrrad zu tun hat,
Dietmar. Es gibt mehrere Gedichte und Texte in dem Buch, die sich aufs Fahrradfahren beziehen, weil, ich hatte es ja schon gesagt, das Fahrradfahren war in meinem Fokus. Und das ich noch jetzt zum Schluss lesen würde gern, wäre 28 Zoll. 38 Grad im Schatten. Alle Sinne jetzt schon taub. Jeder Ton verdammt zum Summen. Keine Höhen, keine Tiefen mehr. Die Zeit der Umkehr längst vorbei. Auch keine Zeit für kurzes Stehen. Sprachloser Mund, da staunst du. Asphaltkauber, jetzt verstehe ich dich. Mit 28 Zoll nach Osten. Abrollpunkt, zu schnell bist du. Eine Speiche gleicht den vielen. Jetzt weiß ich, was ein Drehpunkt ist. Heißer Teer, dein Duft betört. Pechschwarze Blume aus Asphalt. Was jetzt noch zählt, ist nur noch Rad. Rundes, bleibst du jemals stehen? Mein Rad geizt mit seinen Ecken, will schneller, immer schneller sein. Renn, Rad, renn, die Zeit wird knapp. Kein Profil hält dich mehr auf. Kein Gedanke hält mehr Schritt, nur noch Augenblickberührung. Fast reibungslos, dem Fliegen nahe. Jetzt will mein Rad nur Rad noch sein. 28 Grad am Abend, ein Ende noch nicht abzusehen. Ich wünschte, du wärst voller Ecken, um irgendwann dann doch still zu stehen.
Ich kann mir jetzt deine Fahrt doch ganz gut vorstellen und auch was du so geschrieben hast, dieses Summen, das waren da so Fliegen, oder wie ist das so manchmal so ruhig, man hört eigentlich nicht viel.
Das Summen kommt nicht jetzt durch Tiere, das kommt durch den Reifen auf diesen glatten Asphalt. Mhm. Der fängt dann an so zu summen. Genau, das summt er so. Und das ist ein wunderschönes Geräusch, das man auch total kontrollieren kann. Je nachdem, wie schnell man fährt, verändert sich auch der Ton an dem Summen. Mhm. Und wenn man dann Fahrrad fährt und guckt immer auf seinen Vorderreifen, das habe ich ganz oft gemacht, das ist eine tolle Geschichte, muss jeder mal probieren. Und er radelt einige Kilometer und er guckt ganz vorne auf den Scheitelpunkt. Dann sieht er, oder er sieht zumindest so aus, als würden so ganz kleine weiß-graue Splitter vom Rad vorne wegspringen, so weghüpfen wie so ganz kleine Sternchen. Das ist wahrscheinlich nur eine optische Täuschung, weil der Asphalt ja dahinter ist. Aber ich habe das genossen, einfach nur dieses Summen und dieses Hüpfen dieser kleinen Punkte auf diesem Abrollpunkt. Das habe ich einfach sehr genossen und dann wusste ich, ich bin unterwegs.
Und unterwegs sein, das hast du ja jetzt, glaube ich, schon mehrfach erwähnt, das ist für dich was ganz Zentrales in deinem Leben?
Das war für mich ganz zentral, auch in meiner Biografie, glaube ich. Da lässt sich das auch sehen. Unterwegs sein, in Bewegung sein, das ist für mich so die Grundvoraussetzung, um vielleicht auch persönlich, also vom persönlichen Entwicklung her sich zu verändern. Da gehört, glaube ich, eine physische Bewegung und eine geistige Bewegung dazu. Und die physische Bewegung war eben dann diese Reise. Und die geistige Bewegung, sage ich jetzt einfach mal, dafür stehen diese Texte.
Ja, jetzt ist am 5. Juni, also übermorgen, diese Lesung. Es gibt aber noch weitere Lesungen, kann ich mir denken.
Ja, genau. Und zwar ganz aktuell auch an der Kulturnacht am 20. September. Da werde ich auch lesen, und zwar in der Museumsgesellschaft. Das ist in der Neuenstraße 85. Im selben Gebäude, wo unten das Café Mohrenköpfle, glaube ich, drin ist.
Ja, gell? Richtig. Genau, das Mohrenköpfle ist da drin.
Und dann werde ich noch im Jastram lesen, am 7. Oktober. Genau.
Ja, Reisen hat auch was mit der Zukunft zu tun. Vielleicht an dieser Stelle meine letzte Frage. Wie sehen deine Pläne aus?
Meine Pläne? Also man glaubt es kaum, aber ich habe mir vorgestern eine Radfahrkarte gekauft, und zwar...
Das ist doch toll.
Ist doch logisch, oder?
Ja, irgendwie auch.
Das muss so sein. Ja. Und das finde ich gut, dass du das ansprichst. Das war ja überhaupt auch nicht abgesprochen, aber es ist witzig. Das habe ich gestern gekauft, und zwar von Kelheim geht ja dieser Main-Donau-Kanal weg, dann die Altmühl über Eichstätt. Die mündet dann in den Kocher bei Rothenburg ob der Tauber, und dann geht der Kocher hoch und mündet in Wertheim, glaube ich, in den Main. Und das habe ich vor, jetzt im Juli auch abzuradeln. Aber noch nicht fragen, was ich da vorhabe. Ich werde sicherlich schreiben, aber ich habe da jetzt kein Projekt bisher vor. Aber ich freue mich wahnsinnig drauf, wieder so eine kleine Tour zu machen. Es sind ja nur 400 noch was Kilometer. Aber ich freue mich sehr drauf, weil ich da immer gespannt bin und weiß, dass da immer ganz tolle Erlebnisse mit zusammenhängen und auch tolle Texte in der Regel rauskommen.
Ja, Dietmar, dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei dir. Ich habe so ein bisschen, das sei jetzt hier schon mal gesagt, in das Buch da so reingesehen, so über die Schultern vom Dietmar. Es sieht wirklich sehr toll aus, also schöne Fotos, und von den Texten haben wir ja schon was gehört. Ja, wenn du dir jetzt doch noch mal kurz den Verlag und was es kostet, einfach so ein paar Randinformationen zum Buch noch nennst.
Ja, das Buch hat das Format 26x23 cm, 172 Seiten, ca. 170 Farbfotos, 70 Texte und ist ganz frisch rausgekommen im Verlag Klemm und Ölschläger. Wenn das Buch bei mir bestellt wird, dann kann ich signieren. Das ist ein Vorteil. Ansonsten ist das Buch sehr markant, weil es einen ganz toll einladenden Cover hat, behaupte ich. Und zwar ist das Cover hier in Ulm. Das ist auf, wie heißt diese Brücke in Neu-Ulm? Also nicht die Herd, die nächste.
Die letzte?
Ja.
Das ist die Herdbrücke.
Nee, die Herdbrücke ist tief zur Stadtmitte. Die nächste halt flussabwärts.
Ach so, Moment. Ja, ich weiß, welche du meinst. Genau. Die Gensdorfbrücke.
Genau.
Ja, und das ist jetzt der Donauturm.
Genau,
und da hinten, was man nicht sieht, ist die Falkenburg-Schule, sieht man jetzt nicht.
Hier rechts und links.
Ach, die Gensdorfbrücke, ja.
Man sieht links ein bisschen was von der Ulm, also da ist ein modernes Gebäude drauf. Es ist die Historie durch diesen Turm und natürlich dieser Verlauf der Donau. Deswegen habe ich das Foto ausgewählt, weil es Ulm letztlich irgendwo mit tangiert, und ich sehe mich ja als Ulmer, und weil es einfach so schön zeigt, wie die Donau sozusagen sich auf den Weg macht, insgesamt 2880 Kilometer bis zur Vereinigung mit dem Schwarzen Meer.
Ja, also an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank. Das war die Plattform mit Rudi Arnold und bei uns zu Gast Dietmar Herzog und das Buch Eine literarische Reise entlang der Donau.
Dankeschön.
Macht's gut.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören.